Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bordoff.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Carsten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wie geht's dir, Carsten?
Mir geht's gut. Wie geht's dir, Matthias?
Ja, ich bin zufrieden. Ich will nicht klagen. Familie gesund, ich bin gesund. Das ist die Hauptsache.
Das ist doch schön zu hören. Ja, Matthias, wir hatten vergangenes Wochenende ein UFC-Event und wir haben kommendes Wochenende ebenfalls ein UFC-Event. Deshalb würde ich sagen, sprechen wir mal ein wenig über Alistair Overeem versus Augusto Sakai. Matthias.
Ja, ich habe mich gefreut. Alistair Overeem ist zurück, hat wieder mal gewonnen. Eine absolute Kampfsportlegende, anders kann man es nicht sagen. Bei der Pride mitgemacht, bei K1 mitgemacht, bei Strikeforce Titel errungen, K1 Champion gewesen. Und der einzige Titel, der ihm fehlt, ist halt der Titel bei der UFC. Und ich glaube, es ist einer von denen, die wirklich schon alle Höhen und Tiefen im Kampfsport durchhaben. Von Siegen und Niederlagen, als auch von Sperren, zum Beispiel die Dopingsperre, die er hatte, wo man echt dachte, jetzt wäre er schon weg vom Fenster. Aber jetzt am Wochenende hat er eine starke Performance abgeliefert, hat sich wieder ins Gespräch gebracht und hat einen starken Sakai in der, lass mich kurz überlegen, war es die vierte Runde?
Nee, in der vierten Runde hat er ihn fast gefinisht und in der fünften hat er den Sack zugemacht.
Ach, es war erst die fünfte, okay. Na gut, jedenfalls hat er dann in der fünften Runde zerlegt und das, obwohl es am Anfang eigentlich gar nicht so gut aussah, oder?
Ja, das stimmt. Und wir haben auch im Nachhinein auf den Scorecards gesehen, okay, Overeem lag ja tatsächlich anfangs auch hinten. Und das ist auch irgendwie das Besondere. Bei Walt Harris sah es am Anfang auch nicht gut aus. Wir erinnern uns ja, gegen Walt Harris wäre er ja fast gefinished worden. Mhm. Wo er dann nochmal dieses phänomenale Comeback gestartet hat und selber dann Walt Harris gefinished hat. Und das ist doch etwas Besonderes. Da fragt man sich natürlich, okay, braucht Overeem erstmal so einen kleinen Weckruf, um richtig starten zu können? Oder muss er erstmal in Fahrt kommen? Anfangs konnte Sakai ihn auf jeden Fall schon durchwirbeln und Overeem stand teilweise auch auf wackeligen Beinen.
Ich finde, Sakai hat stark angefangen und ich habe mir manchmal echt Sorgen gemacht, wie Alistair mit dem Rücken am Käfig stand in der Doppeldeckung und viele, viele harte Schläge eingesteckt hat, wo man das Gefühl hatte, dass jeder dieser Haken den Kampf beenden könnte und auch harte Kniestöße eingesteckt hat. Also sah zeitweise echt nicht gut aus. Bis er dann die Taktik geändert hat, hat sich dafür entschieden, den Kampf auf dem Boden weiterzuführen. Ich glaube, das war der entscheidende Knackpunkt. Im Stand sah es nicht so aus, als hätte er da die Chance. Sonst hätte er wahrscheinlich schon eher im Stand das Blatt gewendet, oder?
Mhm. Aber ganz ehrlich, diese Ellenbogen waren aber auch brutal, oder?
Der Sakai hat ja jetzt nachträglich im Interview gesagt, er hätte 4 gebrochene Rippen.
Boah. Rippen?
Ja. Mhm. 4 gebrochene Rippen hätte er. Er hätte wohl, also so wie ich das gelesen habe, schon einen Kniestoß bekommen im Stand. Da wäre wohl schon eine Rippe angeknackst gewesen und dann ging es am Boden weiter und da müssen dann wohl 2, 3 weitere Rippen kaputt gegangen sein. Und deswegen hat er wohl auch gesagt, hätte er keine Chance mehr am Boden gehabt. Da war einfach schon Ende und angeblich, wie gesagt, wären 4 Rippen gebrochen.
Boah, das ist hammerhart.
Da kann man dann verstehen, dass er sich so eingerollt hat und sich am Boden praktisch nicht mehr so richtig verteidigt hat. Also nicht mehr in die Rückenlage gegangen ist, sondern eher so in der Embryo-Stellung so ein bisschen seitlich gelegen hat. Und ja, dann kamen halt noch diese brutalen Ellenbogen auch zum Kopf. Puh, das war schon harter Tobak und dann war natürlich auch Ende. Aber wie gesagt, ich finde, Sakai hat am Anfang einen gar nicht so schlechten Kampf gemacht. Und ich hatte schon so ein bisschen Sorge um Alistair Overeem. Hab mich dann natürlich gefreut, als er das Blatt gewendet hat. War beeindruckend, auf jeden Fall. Und ich habe in anderen Podcasts, ja, es gibt tatsächlich andere Kampfsport-Podcasts, habe ich gehört, dass die halt so überrascht waren von der Aktion am Boden von Alistair Overeem. Mich hat das eigentlich überhaupt nicht überrascht, denn er war ja früher dafür bekannt, dass er sehr stark am Boden war und hat auch schon einige Kämpfe mit Submission gewonnen. Wenn man da zurückdenkt an seine Pride-Zeit, da hast du ihn wahrscheinlich nicht kämpfen sehen, aber da war er halt noch mega jung. Da hat er seine ersten Kämpfe alle am Boden gewonnen.
Mhm. Ja.
Und dann erst nachher ist er dann zum K1 gekommen und war dann da dieser brutale Standkämpfer.
Wie geht's jetzt mit Alistair Overeem weiter? Er hat jetzt wieder einen Sieg einfahren können. Sollten wir jetzt das Rematch gegen Jacinto Rozenstruik sehen? Ich meine, Sinn ergeben würde das Ganze. Rozenstruik hat den Kampf quasi verloren, hat dann diesen Last-Second-Knockout landen können, hat danach gegen Junior Dos Santos gewonnen. Overeem, ja, will wahrscheinlich seine Revanche und Rozenstruik, der will vielleicht zeigen, hey, ich brauche keine Puncher's Chance, um zu gewinnen. Ich werde auch so in einem Rematch gewinnen. Würde Sinn ergeben, oder?
Ich würde das Rematch auch gerne sehen, weil natürlich jetzt, ja, da ist immer noch so eine dunkle Wolke über dem Ganzen. Overeem hat ja auch im Interview gesagt, ich glaube, das wäre jetzt nach dem Kampf mit Sakai gewesen, dass er sich nicht als Verlierer fühlt. Er fühlt sich als Sieger gegen Rozenstruik. Und er ist auch mit der Entscheidung des Kampfrichters nicht einverstanden gewesen. Er hat wohl gesagt, die ein oder zwei Sekunden, die da noch waren, hätte man das ruhig weiterlaufen lassen können. Und dann wäre er nach Punkten der klare Sieger gewesen.
Ja, recht hat er ja auch im Endeffekt. Ich meine, klar, der Knockout war schon brutal, auch das Bild mit der Lippe danach. Boah.
Das stimmt, ja. Das war schon ein hartes Ding. Aber ja, du hast eben auch schon gesagt, wie gesagt, für ihn ärgerlich, weil er eigentlich jede Runde gewonnen hatte, oder?
Mhm. Würde ich auch sagen. Würde ich auch so sehen. Ja. Schauen wir mal.
Also ich denke auch, dass es gut möglich ist, dass wir den Rückkampf sehen. Ich denke schon, dass interessant wäre. Und ich denke auch, dass Rozenstruik auch das nochmal machen möchte. Ich glaube, der ist auch nicht zufrieden damit, dass alle jetzt sagen, ja, du hast ja nur mit Glück gewonnen, dieser eine Lucky Punch etc. Ich glaube, das wurmt den auch ein bisschen. Und im Moment ist er auch ein bisschen perspektivlos in der Schwergewichtsklasse. Da sind ja jetzt erstmal andere Athleten vor denen, die wahrscheinlich erstmal ausmachen werden, wer als nächstes um den Titel kämpft. Wobei das, glaube ich, auch schon abgemachte Sache ist. Das wird Ngannou sein, wenn da nicht ein John Jones dazwischen kommt, was ich nicht glaube. Und alle anderen sind da halt so ein bisschen in der Warteschleife und jetzt abhängig davon, was da passiert. Also wäre das auf alle Fälle ein interessanter Kampf, um nochmal gutes Geld zu machen, oder?
Denke ich auch. Sehe ich genauso. Ja, dann hatten wir, über die gesamte Maincard sprechen wir jetzt vermutlich nicht, denn es gab nur eine Maincard. Es gab tatsächlich keine Prelims. Aber was mir auch im Kopf geblieben ist, war Pereira gegen Selim Imadaev. Das war ja der Fight, wo in den Weigh-ins Imadaev Pereira eine gewatscht hat quasi.
Eine Ohrfeige gegeben hat.
Und im Fight, ja, da gab es die Ohrfeige zurück.
Mehrfach. Und auch da habe ich in anderen Berichterstattungen gehört, ja, das wäre so arrogant gewesen etc. Ja, stimmt auf der einen Seite, dem kann ich zustimmen. Auf der anderen Seite hat er das natürlich ganz bewusst und absichtlich gemacht, weil ja da bei der Waage auch diese Ohrfeige war. Und das war wohl so, ja, der Racheakt, das Vorführen. Und man muss sagen, Pereira hat einen saustarken Kampf gemacht gegen einen nicht zu unterschätzenden Gegner.
Ja, auf jeden Fall. Nicht umsonst fordert er jetzt natürlich Jorge Mas wieder heraus, weil er den BMF-Gürtel gewinnen möchte. Ja.
Also der Typ ist auf alle Fälle mega interessant. Also allein durch seinen Kampfstil. Ich meine, der ist übelst brutal austrainiert. Der besteht ja nur aus Muskeln und Adern und kämpft halt unheimlich spektakulär. Der Kampfrekord ist halt nicht ganz so gut. Er hat halt schon einige Niederlagen. Aber es ist unheimlich unterhaltsam, ihm beim Kämpfen zuzuschauen. Und nach zwei Niederlagen hat er jetzt endlich mal wieder einen Sieg. Ich bin gespannt, wie es mit dem weitergeht. Ich kann auf alle Fälle nur jedem empfehlen, da einfach mal einzuschalten, wenn er kämpft, weil er macht schon Sachen, die man sonst nicht so sieht. Ob das jetzt effektiv ist und gut ist, das sei mal dahingestellt. Aber der ist auf alle Fälle spektakulär, der ist motiviert, der ist nicht langweilig und der ist noch relativ jung. Der ist ja erst Mitte 20.
Mhm. Ich glaube, es gab, ja?
Ne, sag ruhig.
Ich glaube, es gab keinen Fight of the Night Bonus, ne?
Oh, weiß ich jetzt gar nicht.
Es gab Performance of the Night, aber keinen Fight of the Night.
Aha. Ja gut, obwohl das der Kampf hätte es eigentlich schon verdient. Also war auf alle Fälle der beste Kampf. Alle anderen Kämpfe, ja okay, Overeem war auch nicht schlecht. Und die anderen Kämpfe waren schnell zu Ende. Ne? Das ist, glaube ich, ratzfatz gegangen. Wir hatten noch, wen hatten noch auf der Karte? Lass mich gerade überlegen. Brian Kellerer.
Mhm.
Der hat relativ schnell durch Submission gewonnen. Und wen hatten wir noch? Hilf mir auf die Sprünge.
Andre Muniz versus Bartosz Fabinski.
Da war auch noch eine Submission, ne?
Genau, genau.
Also das ging relativ fix vonstatten. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich war zwischendurch kurz eingepennt und habe mich dann gewundert, warum das ganze Ding schon vorbei ist. Das ging wirklich ratzfatz, also es war keine allzu lange Veranstaltung. Und ja, wie gesagt, auch der Kampf von Brian Keller, das ging ja so schnell, bupp, rein in die Guillotine und dann war Ende. Hat er sehr gut gemacht, war auch direkt in der ersten Runde. Und dann hat man letztendlich nur zwei wirklich spannende Kämpfe, interessante Kämpfe von Alistair Overeem und wie eben schon angesprochen, der Ohrfeigenkampf.
Hm. Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich die Fight Night ziemlich gut zusammengefasst. Samstag wartet die nächste Fight.
Haben wir OSP noch vergessen?
Ovise Pru hat auch gekämpft, ja.
Ach, den hätten wir jetzt fast vergessen. Schande Co-Main, über unser Haupt.
Co-Main Event. Diesmal leider nicht in einer Submission.
Ja, ich hab beim letzten Podcast noch so schlecht über OSP gesprochen, dass er bei seinem letzten Kampf so fett und langweilig war. Und dann macht er diesmal so einen Knockout, als wollte er es mir zeigen. So nach dem Motto hier, guck mal, du Idiot, ich zeig dir mal, wie es funktioniert. Und da knockt er den aus, den Alonso Manyfield.
Mhm.
Aber mit einem schönen, wunderschönen linken Haken, ausgekontert in der zweiten Runde, knallt er dem das an den Kopf und der Bums liegt um. Also war eine schöne Aktion. Ja, ich muss jetzt wieder alles zurücknehmen, was ich über OSP gesagt habe.
Ja, schöner, ja, Walk of KO würde ich es nicht nennen, aber er hat auf jeden Fall gesehen, okay, er muss da nicht nochmal draufschlagen, sein Gegner, ja. Der schläft gerade.
War schon gut, hat er sich gleich wieder zurückgeholt ins Game, aber gut, das ist dann auch einer, ja, hat auch eine durchwachsene Karriere, ne? Und immer dann, wenn es halt wirklich um die Wurst ging, dann hat er halt leider verloren, ja. Das ist halt, hat halt auch einen durchwachsenen Kampfrekord und ja, letztendlich muss er, glaube ich, immer wieder gegen die jungen Wilden antreten. Und mit 37 Jahren wird jetzt auch nicht mehr die riesenlange Karriere vor sich haben. Aber wie gesagt, da hat er jetzt echt beeindruckt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke mal, er wird in der Gewichtsklasse, im Leicht Heavyweight wird er natürlich keine Rolle mehr spielen, aber der K.O. war sehenswert.
Auf jeden Fall.
Und er ist jetzt auch schon ewig bei der UFC dabei, also.
Ja, glaub, kennt man ja auch gegen John Jones, meine ich, gegen Cormier
doch,
hat er, glaube ich.
Der hat einen Kampf gegen John Jones gehabt.
Jones oder gegen DC? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Nee, der hat gegen John Jones gekämpft, das weiß ich noch. Und das ging sogar über die Zeit, über 5 Runden.
Ja, nicht schlecht.
War auch John Jones nicht so überragend. Oder ja, das war also 5 Runden mit John Jones, muss man erstmal gehen. Hm?
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur nächsten Fight Night. Relativ durchwachsen, muss ich sagen. Ich denke, für die deutschen Fans ist Osman Azaitar das Highlight. Im Co-Main-Event wohlgemerkt.
Ja, es hat mich auch überrascht.
Sein zweiter UFC-Fight, der steht im Co-Main-Event. Osman Azaitar, ja, kennt man in Deutschland, ist in Köln, glaube ich, geboren, war auch, ja, ist im Mainstream relativ bekannt Und ja, steht jetzt im Co-Main gegen Carmaworthy. Carmaworthy war in seinen letzten Kämpfen immer der Underdog, hat auch gegen Luis Peña gekämpft, ein Teamkollege von Cormier, von dem viele gesagt haben, boah, aus dem wird mal was. Der hat so ein Afro, ne? So ein, kennst du, wie heißt der nochmal, Bob? Nee, ich. Der Künstler.
Luis Peña, Bob Dylan oder wer?
Nein.
Nein, du meinst diesen Joint-rauchenden.
Ja, auf jeden Fall. Ne,
ich weiß aber, wen du meinst. Ja, der hat so einen riesen Lockenkopf. Ja.
Genau. Die haben gegeneinander gekämpft. Carmaworthy hat da gewonnen, obwohl er der Underdog war. Dasselbe auch bei seinem vorherigen UFC-Fight. Und jetzt geht er tatsächlich nicht als Underdog in diesen Kampf, sondern als Favorit. Osman Azaitar auf der anderen Seite hat zuletzt bei UFC 242 gekämpft. Das war Khabib vs. Poirier. Ich erinnere mich noch richtig gut an diesen Fight, weil das so eines der größten Events war. Ich glaube, sogar mein erster UFC-Pay-Per-View, den ich kommentiert habe. Mhm. Und das war auch ein total überraschender und brutaler Knockout gegen Timo Pakalen.
In der ersten Runde, meine ich gleich, ne?
Mhm, genau. Das hat auf jeden Fall gescheppert. Mal gucken. Co-Main, geiler Fight. Ich bin aber ehrlich, ich habe von beiden nicht allzu viel gesehen, dass ich jetzt genau sagen kann, wie der Kampf ausgehen wird.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil ich meine, das wäre von Azaitar der erste Kampf in der UFC gewesen, ne? Oder?
Der Knockout, ja.
Genau, das war sein erster Kampf. Da hat er sich natürlich super präsentiert. Und im Moment haben wir ja sehr viele UFC-Veranstaltungen, was natürlich dazu beiträgt, dass dann auch so ein Newcomer auch schon mal auf die Maincard kommt und ja den Co-Main-Event dann machen darf.
Ja.
Aber ich denke, das wird ein guter Kampf, weil die wollen sich beide noch beweisen, die wollen beide noch weit nach oben. Otman Azaitar hat noch nie verloren, 12-0 Kampfrekord. Ich glaube, den will er auch beibehalten. Also der ist mit Sicherheit hoch motiviert und das ist ein Kampf, auf den sich die deutschen Fans auf jeden Fall freuen können.
Auf jeden Fall. Dann haben wir im Main Event Michelle Waterson vs. Angela Hill. Eigentlich hätten wir Thiago Santos vs. Glover Teixeira sehen sollen, aber Glover Teixeira wurde positiv auf Covid-19 getestet und deshalb sehen wir Michelle Waterson vs. Angela Hill im Main Event. Das ist, denke ich, ja, ein durchwachsenes Main Event, wenn ich das mal so nennen darf.
Ja, kann natürlich einem Comeback von Thiago Santos nicht das Wasser reichen. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Nach seiner schweren Verletzung, Knieverletzung gegen den Champion John Jones, wäre das halt jetzt sein Comeback-Kampf gewesen gegen einen sehr starken Gegner, der letztens erst Anthony Smith zum Zahnarzt geschickt hat. Der eine oder andere erinnert sich, dass der da ein paar Zähne ausgeschlagen hat bei Anthony Smith. Das wäre ein Hammer-Fight gewesen. Wie gesagt, aber du hast es gesagt, fällt leider aus. Und ja, als Main-Event Michelle Waterson gegen Angela Hill. Naja, bei der UFC-Veranstaltung hätten die es wahrscheinlich in die Prelims geschafft. Aber gut, bei einer Fight Night sind sie halt jetzt ganz oben.
Ja. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Michelle Waterson geht mit 2 Niederlagen in Folge in diesen Kampf. Ja. Angela Hill mit 1 Niederlage.
Ich wollte es jetzt nicht schlecht reden, aber Fakt ist nun mal, wir sind halt echt verwöhnt. Wir sind halt echt verwöhnt, weil wir bei den Frauen einfach 3-4 Kämpferinnen haben, die über allem anderen stehen. Und ja, da ist dann ein Riesensprung bis zu denen hier. Ja, und alles, was da ist, langweilt mich fast schon in letzter Zeit. Aber das hört sich jetzt so hart an. Jetzt werden mich die Zuhörer wahrscheinlich alle zerreißen hier. Aber ja, die Frauenkämpfe. Ja, wie gesagt, alles so durchwachsene Kampfrekorde. Und dann hast du halt so die 3-4 Topkämpfer. Und da kommt halt einfach niemand ran. Und hier wird es jetzt genauso sein. Klar, einer von beiden wird gewinnen. Sind beides keine schlechten Kämpferinnen. Haben aber einen durchwachsenen Kampfrekord und keine von beiden kann so einen wirklichen Champion schlagen. Wen sollen die schlagen?
Ja, gute Frage. Ronda Rousey. Vielleicht kommt ja.
Vielleicht kommt sie zurück.
Ja, nee.
Aber wie gesagt, Angela Hill und Michelle Watt, die sind schon gute Kämpferinnen.
Es ist ein solider Kampf, es ist aber kein Main Event. Weißt du?
Genau.
Es ist halt kein Main Event. Wir haben nächste Woche haben wir Tyrone Woodley gegen Colby, also übernächste Woche besser gesagt, haben wir Tyrone Woodley versus Colby Covington. Das ist mal ein Main Event.
Ja. Ne?
Aber das könnte locker auch ein Co-Main von einem Pay-Per-View sein, wenn wir ehrlich sind.
Genau.
Aber es ist halt immer so. Es gibt spannendere Fight Nights, es gibt weniger spannende. Ich denke, die meisten werden für Ottman Azaitar, also fürs Co-Main-Event einschalten, sowieso.
Ja, also da freue ich mich jetzt auch ehrlich gesagt am meisten drauf. Der Frauenkampf, ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Wir haben, glaube ich, auch noch auf der Card Ed Herman und Mike Rodriguez, die gegeneinander kämpfen. Die sind eigentlich auch nicht schlecht. Also da macht es eigentlich auch mal Spaß zuzugucken. Das könnte ganz gut werden.
Ja.
Wohl Ed Herman hat jetzt auch länger nicht gekämpft, ne?
Ja, der hat 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe von ihm wurden abgesagt.
Echt?
Ja. Ja, 5 Kämpfe sind dieses Jahr schon ausgefallen. Und das ist jetzt die 6. Ansetzung für ihn. Das musst du dir mal vorstellen.
Krass, das ist auch ziemlich frustrierend, wenn du jedes Mal dein Trainingscamp machst und dann wird der Fight abgesagt.
Ja. Ja, ich würde sagen, halten wir uns nicht allzu viel bei dieser Fight Night auf, weil genauso spannend wie wir es finden, finden es wahrscheinlich die meisten Zuschauer. Ne?
Ja, das denke ich mir auch. Ich glaube, da brauchen wir auch über die einzelnen Kämpfe nicht so viele Worte zu verlieren. Nee. Ich glaube, da ist es viel interessanter, nochmal kurz diese mega Neuigkeit anzusprechen, über die du, glaube ich, auch schon ein YouTube-Video gemacht hast. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, das YouTube-Video bei Kampfgeist MMA. Und zwar geht's um das Comeback von
Nick Diaz.
Hammer Nachricht, oder?
Ja, krass. Hast du seine Form gesehen?
Ich habe die Form gesehen. Er scheint im Training zu sein und hat sich auch ordentlich ernährt. Und ich habe mir natürlich auch dein Video angeschaut und mir Gedanken drüber gemacht, etc. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, weil ich seine Kämpfe alle noch miterlebt habe, auch mit GSP und hin und her, das war ein Riesending. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, oh Mann, ey, wann hat der das letzte Mal einen Kampf gewonnen? Wann hat er das letzte Mal gekämpft? Und wird der nach so einer langen Pause auf dem Leistungsniveau wieder mitmachen können? Oder gibt das nur einen kurzen Einsatz? Ein Fight, er verliert und dann war es das. Schwierig einzuschätzen.
Ja, seinen letzten Sieg hatte er 2011 gegen BJ Penn. Das muss man sich mal vorstellen. 9 Jahre.
Wahnsinn, ne?
Was war denn 2011?
Kann sich kein Mensch mehr dran erinnern.
Ja, das ist wirklich krass. Jetzt kommt er zurück. Seinen letzten Fight hatte er, meine ich, 2015 gegen Anderson Silva. Da wurde Anderson Silva danach positiv getestet. Nick Diaz auch.
No Decision, oder wie nennt man das?
No Contest.
No Contest, genau.
Und da wurde Nick irgendwie 5 Jahre gesperrt für einen positiven Marihuana-Test, wurde dann auf 1,5 Jahre revidiert. Ja, schauen wir mal. Ne? Ich bin ehrlich, ich würde mich schon freuen. Vielleicht ein Fight gegen Anderson Silva. Robbie Lawler halte ich aktuell für am sinnvollsten und wahrscheinlichsten. Ja.
Ja, er ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ich weiß nicht, ob er wirklich wieder so groß zurückkommt, wie er mal war. Wie gesagt, er war wirklich mal einer der Besten. Auch spektakulär vom Kampfstil her. Also immer Vollgas, immer spannende Kämpfe. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mal langweilige Kämpfe gemacht hat. Aber er hat dann wirklich jetzt, glaube ich, die Zeit auch so ein bisschen verpasst. Ich meine, da haben wir in seiner Gewichtsklasse, der ist ja im Weltergewicht, da haben wir etliche Top-Athleten. Und ich weiß nicht, ob er da nach so einer langen Pause mithalten kann.
Ja, wer hat denn aber gesagt, dass er mit den Top-Athleten mithalten will? Ich glaube jetzt auch nicht, dass er einen Covington oder einen Usman oder einen Edwards besiegen würde. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht.
Aber das war ja schon wieder ein Gespräch. Man hat ja schon wieder gesagt, er soll gegen Leon Edwards kämpfen.
Ja, aber das ist ja dasselbe wie mit Nate Diaz. Kriegt auch die größten Kämpfe, obwohl er nicht den besten Rekord hat.
Das stimmt, ja. Also auf alle Fälle wird er Zuschauer ziehen, da bin ich mir sicher.
Ja, auf jeden Fall. Aber das glaube ich auch.
Also hoffen wir, dass es so weit kommt. Nicht, dass irgendwas dazwischen kommt. Bin auf alle Fälle gespannt. Und klar, ich als alter Sack freue mich natürlich, ihn wieder kämpfen zu sehen, logisch.
Ja, ich würde sagen, Matthias.
Ja,
das war's eigentlich schon.
Heute.
Ja.
Aber schauen wir positiv nach vorne. Es dauert nicht mehr lange. Dann kommen zwei Wochenenden, wo es richtig knallt. Covington versus Woodley. Und danach, ich bete ja sozusagen, dass der Kampf stattfindet. Ich habe ja immer noch Angst, dass er aus irgendwelchen Gründen abgesagt wird.
Ah, lass uns gar nicht daran denken. Daran denken wir gar nicht. Daran denken wir gar nicht. Adesanya versus Costa, das wird, Alter, das wird krass. Vor allem das Co-Main-Event auch. Dominic Reyes versus Jan Blachowicz, darüber spricht keiner.
Ja, aber das stimmt, das ist ein Titelfight.
Ja, ja.
Ein Titelfight, das ist
Wer
Hammer Ding
eigentlich.
Wer wird
der Nachfolger von Jon Jones im Light Heavyweight?
Ja, gigantisch und kein Mensch redet drüber.
Ja.
Und Diego Sanchez wird kämpfen. Redet auch keiner drüber.
Ja, gut. Schau mal, ist nicht Andrei Arlovski vielleicht? Ist er nicht da? Vielleicht auch drauf?
Nee, oder ich glaube nicht. Clay aber der würde gut auf die Karte passen, ja.
Clay Guida?
Aber egal, dafür haben wir ja Diego Sanchez.
Ja, genau.
100.000. Mal, ja. Aber das, wie gesagt, vollkommen so zwei Superkämpfe. Also unglaublich. Ja. Also wirklich unglaublich, dass ist der Kampf, den ich am meisten erwarte. Vielleicht der einzige Kampf, der noch drankommt, Khabib gegen Gaethje. Aber für mich ist fast Adesanya gegen Costa spannender.
Ja. Bald kämpft.
Aber da kommen wir dann noch näher drauf.
Ja.
In den nächsten Podcasts.
Bald kämpft Andrei Arlovski wieder, am 3. Oktober.
Oh,
also nicht mehr.
Deine Freundin Holly Holm kämpft.
Ja, genau. Und Thiago Santos versus Glover Teixeira ist dort.
Ach,
dann
da angesetzt.
Ja. Co-Main.
Ach, wusste ich nicht. Siehst du, es lohnt sich immer wieder, mit dir zu telefonieren.
Carlos Condit kämpft.
Was? Carlos Condit ist zurück. Das gibt's doch nicht. Geil.
Tatsache, Carlos Condit.
Hammer. Stark,
boah,
das wusste ich.
Auch schon 1, 2, 3, 5 Niederlagen in Folge. Aber was soll's. Wir reden nicht zu viel. Lass uns nicht zu viel darüber reden, sonst fragen wir uns in 3 Wochen, worüber wir jetzt quatschen sollen.
Ja, das stimmt auch wieder. Okay, gut.
Ja, dann würde ich sagen, war's das mit der aktuellen Episode. Danke, Leute, fürs Zuhören. Und Matthias, erstens danke, dass du wie immer am Start bist. Und zweitens, Schlusswort, weißt du ja, gehört dir.
Ja, super. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich riesig darüber, dass wir jedes Wochenende eine UFC-Veranstaltung haben. Und wahrscheinlich wird man uns jetzt wieder vorwerfen, dass wir nicht über Bellator gesprochen haben. Aber auch am Wochenende ist eine Bellator-Veranstaltung. Lyoto Machida kämpft gegen Davis. Könnt ihr natürlich auch gerne reinfahren. Aber wir konzentrieren uns auf die UFC. Und vielleicht werden wir das ein oder andere Wort dann auch über Machida verlieren. Aber wie sagt der Carsten immer so gerne, das ist so die zweite Liga, so das Auffangbecken der aussortierten UFC-Kämpfer. Hört sich böse an, aber ist natürlich auch ein bisschen so. Nichtsdestotrotz haben wir ein schönes Kampfsportwochenende vor uns und ich hoffe, ihr könnt es am Wochenende genießen. Bleibt gesund und wir freuen uns darauf, wenn ihr uns treu bleibt und nächste Woche dann wieder zu unserem Podcast einschaltet. Und da werden wir definitiv darüber sprechen, wie der Kampf Covington versus Woodley ausgehen wird. Auf den freuen wir uns natürlich auch. Bis dahin, alles Gute und tschüss.